Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Hier meldet sich Kirsten Liese mit einem weiteren Podcast. Und hier bei mir am Lietzensee in Berlin-Charlottenburg scheint die Sonne. Es ist allerdings auch fast unerträglich heiß. Ja, ich mache eine kleine Rückschau bis zu meinem letzten Podcast, den ich gemacht habe. Ist inzwischen ja sehr, sehr viel vorgefallen, hat sich sehr viel ereignet. Und ja, ich fange einmal an mit den Corona-Auflagen aktuell. Da muss ich sagen, wird das Ganze ja doch eigentlich zunehmend absurder, insofern eben jedem doch eigentlich mittlerweile fast auffällt, dass man eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum angesichts niedriger Inzidenzen immer noch die Maskenpflicht besteht, sogar für Menschen, die sich haben impfen lassen, die verstehen das natürlich auch nicht mehr, warum sie und dann auch noch bei 33 Grad überall eine Maske tragen sollen, zumindest in Innenräumen, in Geschäften oder auch in Sportstudios und so weiter. Und was mir auch natürlich aufgefallen ist, mir als Pressevertreterin, dass bei den Pressevorführungen sogar im Kino, also in Frankfurt kann ich zur Pressevorführung ins Kino gehen, ohne einen Covid-Test, und ich kann sogar die Maske am Platz abnehmen, und in Berlin muss ich einen negativen Covid-Test vorlegen und muss eine FFP2-Maske die ganze Pressevorführung über tragen. Also das sind schon irgendwie Dinge, die sehr absurd sind, muss ich sagen, und die immer mehr natürlich auch den Menschen auffallen, dass wir hier keine Einheitlichkeit haben und dass man sich wirklich fragt, was der Sinn des Ganzen ist. Aber es wird dadurch auch sehr sichtbar, eine gewisse Willkürlichkeit, die hier herrscht. Auch im Opernbetrieb und im Konzertbetrieb übrigens. Die Bayerische Staatsoper hat schon vor einigen Wochen die Testpflicht ganz abgestellt. Das heißt, da können die Menschen jetzt in die Klassik- und Opernfreunde jetzt in die Oper gehen ohne Test. Während hier in Berlin musste ich am vergangenen Sonntag zur Opernpremiere von La Fanciulla del West noch einen Covid-Test bei mir haben. Ich selbst mache diese Tests nicht gern, ich unterstütze das eigentlich nicht, aber für einige exponierte Veranstaltungen mache ich es dann doch, zumal wir hier in Berlin, ich hoffe, dass es das mittlerweile auch in anderen Bundesländern gibt, auch einige Testcenter haben, bei denen man einen Speicheltest machen kann, also diesen unangenehmen Nasenbohrertest zumindest umgehen kann. Aber warum das so uneinheitlich gehandhabt wird in den unterschiedlichen Bundesländern, das ist natürlich doch sehr auffällig, dass das keine gesundheitlichen Gründe haben kann. Ja, dann möchte ich zurückschauen auf eine Pressekonferenz am Donnerstag vergangener Woche in der Dresdner Semperoper, die natürlich mit großem Interesse verfolgt wurde, auch im Internet bei YouTube gestreamt wurde. Denn ich darf kurz daran erinnern, ich hatte ja in meinem vorletzten Podcast schon darüber gesprochen, in Dresden ist es ja zu einem unfassbaren Vorfall gekommen, nämlich dass eine Kulturministerin den herausragenden Chefdirigenten der Sächsischen Staatskapelle vertraglich nicht verlängert hat, wovon man eigentlich sicher ausgegangen war, dass Herr Christian Thielemann weiter in Dresden arbeitet, denn besser als er könnte niemand da vor allem die Strauß- und Wagner-Pflege betreiben. Und nun hat man natürlich sich gefragt, ob irgendwie darauf eingegangen werden würde, wobei ich im Vorfeld schon erfahren hatte seitens der Pressestelle, dass hierüber wohl nicht diskutiert werden sollte. Es sollte also eine reine Saison-Jahresvorschau stattfinden. Aber nun muss man natürlich sagen, dass es auch schon irgendwie fast ans Absurde grenzt, wenn man ein Pressegespräch ansetzt und dann am Ende eigentlich nur den Spielplan abliest, den jeder, der nicht blind ist, auch in einer Pressemappe bzw. in einer Saisonbroschüre nachlesen kann. Da muss man nicht alle Namen einzeln vorlesen. Das kann man als Pressevertreter auch selber. Da ist man dann unterfordert, wenn man das alles nur vorgelesen bekommt. Also kurz und gut, an dem Tag war interessanterweise, das habe ich aber erst hinterher zur Kenntnis bekommen, denn sonst könnte man fast denken, dass hier sich zwei Journalisten abgestimmt hätten. Es war ein sehr, sehr großer Artikel in der Zeit, in der eben auch deutlich herausgearbeitet wurde, dass wir es hier mit einer im Grunde genommen sehr bedenklichen politischen Entscheidung zu tun haben. Und ja, man könnte fast sagen, so wie auch der Artikel in der Zeit auf Details eingeht, die ich dann auch in meiner kleinen Rede aufgegriffen habe, als würde dieser Artikel fast die Steilvorlage für meinen kleinen Auftritt geliefert haben. Ich habe es mir nämlich herausgenommen, weil ich der Meinung bin, dass eine Pressekonferenz nicht nur dazu da ist, Fragen zu stellen, sondern durchaus auch den Austausch zu suchen, den Gedankenaustausch und auch Anregungen und Kritik mitzuteilen, was bei einigen Pressekonferenzen ich auch schon erlebt habe, sogar möglich war oder wozu da sogar Moderatoren aufgerufen haben. Haben Sie noch Anregungen und Kritik? Das gehört dazu. Also kurz und gut, Kirsten Liese hat sich herausgenommen, bei der Gelegenheit ein paar Bemerkungen an das, wenn auch räumlich nicht anwesende Orchester zu richten. Natürlich in der Annahme, dass der eine oder andere Orchestermusiker vielleicht auch im Stream dabei ist oder dem das zu Ohren kommt. Denn ich wollte doch zum Ausdruck bringen, dass ich von dem Orchester einen Kampfesgeist erwarten würde, den es bisher nicht gezeigt hat, auch nicht in seiner öffentlichen Stellungnahme im Internet, die mehr oder minder ein klein Beigeben hinter die Politik dargestellt hat. Wozu ich leider nicht kam, und das wäre sicherlich psychologisch noch sehr wichtig gewesen, aber mir wurde das Wort entzogen. Ich hätte gerne dem Orchester noch mitgeteilt, warum ich es anspreche oder warum ich quasi so eine Art kleine Standpauke, nennen wir es mal so, halte. Nicht aus Jähzorn oder weil ich mich selber so wichtig nehmen würde oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Auch nicht, um etwa Christian Thielemann einen Gefallen zu tun, um den ich mich sowieso überhaupt nicht sorge, denn er musiziert auf so künstlerischem hohem Niveau und er ist so gefragt international und vor allem auch im Ausland und er wird immer ausgelastet sein. Also um ihn muss man sich gar nicht sorgen. Aber um das Orchester muss man sich eben doch sorgen, finde ich. Weil das Orchester jetzt gerade im künstlerischen Zenit seiner langen Orchestergeschichte steht. Und ich sehr, sehr, sehr bedauern würde, wenn dieses Orchester in seinen Leistungen, in seiner künstlerischen Potenz wieder zurückfallen könnte, möglicherweise auf den Stand, wo es sich einmal befunden hat, vor Christian Thielemann, unter Fabio Luisi nämlich. Und ich hätte dem Orchester gerne gesagt, dass ich ihm eigentlich, dass meine kleine Rede auch eine Liebeserklärung ist, eine sehr schöne sogar. Weil ich nämlich, wenn das Orchester mir gleichgültig wäre oder mir nicht wichtig wäre, gar nicht zu ihm geredet hätte und weil ich ihm gerne gesagt hätte, dass ich andere Orchester im Katzenjammer erlebt habe und allen voran die Berliner Philharmoniker, die gar nicht sehr glücklich waren in ihrer Ära unter Sir Simon Rattle, wo sie auf einmal feststellten, dass sie ihr Kernrepertoire um Beethoven, Brahms und Bruckner nicht mehr so exquisit spielen konnten wie noch unter Furtwängler oder Karajan. Und auch ich in dieser Phase, nicht nur ich, sondern viele Berliner, die enttäuscht waren eigentlich von Programmen eben dieser Art, dann doch verstärkt nach Dresden gefahren sind und wir unser Herz für die Sächsische Staatskapelle entdeckt haben, die uns viel, viel nahe kam. Eine schönere Liebeserklärung kann ich einem Orchester eigentlich gar nicht machen. Und deswegen würde ich es auch zutiefst bedauern, wenn das Orchester jetzt widerstandslos einen so herausragenden Dirigenten ziehen lassen würde und damit einen Schritt begehen würde, den es eines Tages sicherlich einmal sehr bitter bereuen würde. Und das war mir wichtig, das zu sagen, weil es noch nicht zu spät ist. Denn zum einen ist bis 2024, wo der Vertrag des Maestros ausläuft, noch viel Zeit, 2,5 Jahre. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, Christian Thielemann hat in einer anderen Pressekonferenz eine Woche zuvor bei einer digitalen Online-Pressegespräch der Osterfestspiele Salzburg sehr jovial und souverän, wie ich finde, seine Verbundenheit mit dem Orchester über 2024 hinaus bekundet. Das heißt, er steht weiter zur Verfügung. Und auch das ist ja nicht selbstverständlich. Er hätte ja auch verärgert sein können darüber, dass das Orchester für ihn so wenig bislang das Wort ergriffen hat. Öffentlich zumindest. Ja, und deswegen war es mir wichtig, gerade auch, weil ich das Orchester so lange journalistisch begleitet habe, von dem Antrittskonzert von Christian Thielemann an bis heute, und mir gedacht habe, vielleicht interessiert es ja die Musiker, auch einmal von jemandem zu hören, der von außen seine Entwicklung verfolgt hat, einen Gedanken oder auch eine Einschätzung mal gesagt zu bekommen. Aber mir wurde das Wort entzogen. Ich habe da noch ein bisschen gekämpft. Zunächst war es eine Kollegin von der Presseabteilung, die mich gebeten hat, meine kleine Ansprache zu beenden. Dann habe ich gesagt, nein, also 2-3 Minuten werden sie mir noch geben. Habe noch ein bisschen weiter geredet, bis dann der Intendant sehr ärgerlich wurde und mir das Wort entzog. Ja, das also dazu ein Nachtrag. Und jetzt möchte ich noch übergehen zu einer kleinen Lesung, zu der es aber auch noch ein paar Gedanken vorab gibt. Mich haben immer wieder durchaus auch, hat mich Post erreicht von Hörern und Hörerinnen meiner Podcasts, die das anregend finden, auch immer so den Bezug durchaus zur Literatur zu finden, gerade auch zu Werken, mit denen manche Leute ja gar nicht mehr so vertraut sind. Und das möchte ich auch in diesem Mal wieder machen. Ich habe mir diesmal Friedrich Dürrenmatt vorgenommen, sein Drama Die Physiker. Und ich sage Ihnen auch warum. Das, was momentan uns in der aktuellen Zeit sehr bewegt, das sind natürlich die sehr massiven Impfungen, die stattfinden. Und interessanterweise mehrt sich aber auch die Kritik, gerade auch unter Ärzten und unter Wissenschaftlern und auch unter Epidemiologen, unter anderem als diesem Herrn Drosten, der uns ja von der Bundesregierung immer vorserviert wird. Es gibt natürlich andere wie Professor Bakhti oder auch wie der Professor Ioannidis aus der Stanford University in Amerika, Nobelpreisträger, die die ganze Corona-Politik ganz anders bewerten, die das Virusgeschehen anders bewerten, die die Impfungen kritischer bewerten, auch die PCR-Tests übrigens. Das hatte ich ja auch schon einmal in meinem allerersten Podcast aufgegriffen. Und diese Stimmen mehren sich jetzt verständlicherweise, weil es jetzt auch ans Eingemachte geht und darum geht, dass tatsächlich sogar eben Kinder geimpft werden sollen. Mit einer Notzulassung, obwohl Kinder von der Infektion nun wirklich also ganz, ganz marginal nur betroffen sind, um nicht zu sagen gar nicht. Und auch die Infektionsgefahr, die von Kindern ausgeht, so gering ist, dass man sie diesem Risiko nicht aussetzen sollte. Zumal ja doch auch immer mehr die Nebenwirkungen von Impfstoffen bekannt werden, wenn auch viel zu wenig noch meiner Meinung nach in der überregionalen Qualitätspresse, mehr in alternativen Medien, aber man liest doch auch verstärkt sogar mittlerweile in großen Zeitungen wie der Frankfurter Rundschau oder auch der Berliner Zeitung, ja, zum einen über Todesfälle im Zuge von Impfungen, wenngleich das oft auch der Zusammenhang noch versucht wird zu leugnen. Aber es werden auch immer mehr Fälle bekannt von Menschen, die tatsächlich schlimmste Thrombosen bekommen haben nach Impfungen oder auch Gesichtslähmung oder andere Krankheiten und Folgeschäden, die schon ganz schön beachtlich sind und die auch das Verständnis dafür wecken sollten, dass eine mutige Schauspielerin wie Eva Herzig, auf die möchte ich doch nochmal eben kommen, die also als Schauspielerin gekündigt wurde für einige Fernsehproduktionen, weil sie sich nicht impfen lassen wollte, was ihr gutes Recht ist. Ja, und solche Menschen, die haben dann auf einmal Schwierigkeiten. Die Berliner Zeitung hatte übrigens vor wenigen Tagen ein sehr interessantes Interview mit Eva Herzig gebracht, in dem sie auch ganz deutlich gesagt hat, warum sie sich nicht impfen lassen möchte, weil sie eben durchaus skeptisch ist, auch bei einem sehr unerforschten Impfstoff. Und hat durchaus durchblicken lassen, dass sie nicht grundsätzlich was ja auch nicht verwerflich wäre, aber dass sie selber nicht grundsätzlich alle Impfungen ablehnt, dass sie die klassischen Kinderimpfungen, die man so bekommen hat, auch alle bekommen hat, aber dass sie eben einen unerforschten Impfstoff zunächst einmal doch in seiner Entwicklung erstmal weiter beobachten möchte. Und ich muss sagen, das ist ja auch völlig richtig, das sollte jedem freistehen. Also das finde ich also auch sehr, sehr bedenklich, dass wir hier mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo man sich fragen lassen muss, sind sie geimpft, was ja doch wirklich eine private Entscheidung ist. Also meiner Meinung nach jedenfalls sollte es eine private Entscheidung sein. Und dass hier also so viel Propaganda und Druck ausgeübt wird, das grenzt wirklich schon an einen sehr unangenehmen Zustand, den ich einer Demokratie, so wir denn noch in einer leben, nicht würdig finde. Und so wie sich eben die Stimmen mehren, auch unter Wissenschaftlern, auch unter Ärzten, Medizinern, die zum Teil dann wirklich auch schon sehr eindringlich warnen und man dann aber feststellt, dass trotz dieser Warnungen der ganze, ja, alles unverdrossen so weitergeht, also unverdrossen auf hohem Tempo weiter geimpft wird, die Tests weitergeführt werden, der Maskenirrsinn weitergeht, ist mir dann eingefallen, dass eigentlich dieses Stück, eben die Physiker von Friedrich Dürrenmatt, zu dieser Zeit sehr, sehr gut passt, weil da geht es genau darum. Das Stück, könnte man fast sagen, ist wie zugeschnitten auf diese Zeit, denn da genau geht es darum, um einige Wissenschaftler oder in dem Fall Physiker, die ihre eigenen Entdeckungen, Leistungen, Erfindungen nicht mehr stoppen können, obwohl sie deren Gefährlichkeit und deren Missbrauch durch die Politik erkannt haben, nicht mehr in ihrer eigenen Hand haben. Sie können selber nicht mehr gegensteuern. Und das ist sozusagen genau das Thema, mal sehr komprimiert in wenigen Sätzen erzählt. Und einen kleinen Ausschnitt aus diesem Theaterstück, was ich viel zu lange nicht mehr im Theater gesehen habe. Ich würde es da eigentlich gerne sehen, wenn ich Regisseurin wäre, würde ich mir jetzt sofort ein Theater suchen, wo ich das Stück aufführen könnte. Einen kleinen Ausschnitt aus diesem Stück möchte ich jetzt lesen. Ich werde immer die Namen der jeweiligen Akteure oder Figuren dazu lesen, damit sie eine Orientierung haben, wer da gerade spricht. Möbius. Wir sind drei Physiker. Die Entscheidung, die wir zu fällen haben, ist eine Entscheidung unter Physikern. Wir müssen wissenschaftlich vorgehen. Wir dürfen uns nicht von Meinungen bestimmen lassen, sondern von logischen Schlüssen. Wir müssen versuchen, das Vernünftige zu finden. Wir dürfen uns keinen Denkfehler leisten, weil ein Fehlschluss zur Katastrophe führen müsste. Der Ausgangspunkt ist klar. Wir haben alle drei das gleiche Ziel im Auge, doch unsere Taktik ist verschieden. Das Ziel ist der Fortgang der Physik. Sie wollen ihr die Freiheit bewahren, Kilton, und streiten ihr die Verantwortung ab. Sie dagegen, Eisler, verpflichten die Physik im Namen der Verantwortung der Machtpolitik eines bestimmten Landes. Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? Darüber verlange ich Auskunft. Soll ich mich entscheiden? Newton. Einige der berühmtesten Physiker erwarten Sie. Besoldung und Unterkunft ideal, die Gegend mörderisch, aber die Klimaanlagen ausgezeichnet. Möbius. Sind diese Physiker frei? Newton. Mein lieber Möbius, diese Physiker erklären sich bereit, wissenschaftliche Probleme zu lösen, die für die Landesverteidigung entscheidend sind. Sie müssen daher verstehen, Möbius also nicht frei. Er wendet sich Einstein zu. Möbius. Josef Eisler, Sie treiben Machtpolitik. Dazu gehört jedoch Macht. Besitzen Sie die? Einstein. Sie missverstehen mich, Möbius. Meine Machtpolitik besteht gerade darin, dass ich zugunsten einer Partei auf meine Macht verzichtet habe. Möbius. Können Sie die Partei im Sinne Ihrer Verantwortung lenken? Oder laufen Sie Gefahr, von der Partei gelenkt zu werden? Einstein. Möbius. Das ist doch lächerlich. Ich kann natürlich nur hoffen, die Partei befolge meine Ratschläge. Mehr nicht. Ohne Hoffnung gibt es nun einmal keine politische Haltung. Möbius. Sind wenigstens Ihre Physiker frei? Einstein. Da auch Sie für die Landesverteidigung, Möbius, merkwürdig. Jeder preist mir eine andere Theorie an, doch die Realität, die man mir bietet, ist dieselbe. Ein Gefängnis. Da ziehe ich mein Irrenhaus vor. Es gibt mir wenigstens die Sicherheit, von Politikern nicht ausgenützt zu werden. Einstein. Gewisse Risiken muss man schließlich eingehen. Möbius. Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir. Was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, können wir uns denken. Dieser Einsicht habe ich mein Handeln untergeordnet. Ich war arm. Ich besaß eine Frau und drei Kinder. Auf der Universität winkte Ruhm, in der Industrie Geld. Beide Wege waren zu gefährlich. Ich hätte meine Arbeiten veröffentlichen müssen. Der Umsturz unserer Wissenschaft und das Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen gewesen. Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere fahren, die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte die Narrenkappe. Ich gab vor, der König Salomo erscheine mir, und schon sperrte man mich in ein Irrenhaus. Newton, das war doch keine Lösung. Möbius, die Vernunft forderte diesen Schritt. Wir sind in unserer Wissenschaft an die Grenzen des Erkennbaren gestoßen. Wir wissen einige genau erfassbare Gesetze, einige Grundbeziehungen zwischen unbegreiflichen Erscheinungen. Das ist alles. Der gewaltige Rest bleibt Geheimnis, dem Verstande unzugänglich. Wir haben das Ende unseres Weges erreicht. Aber die Menschheit ist noch nicht so weit. Wir haben uns vorgekämpft. Nun folgt uns niemand nach. Wir sind ins Leere gestoßen. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht gewachsen. Sie geht an uns zugrunde. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen und ich habe es zurückgenommen. Es gibt keine andere Lösung, auch für euch nicht. Einstein, was wollen Sie damit sagen? Möbius, ihr müsst bei mir im Irrenhaus bleiben. Newton, wir? Möbius, ihr beide. Schweigen. Newton, Möbius, Sie können von uns doch nicht verlangen, dass wir ewig, Möbius, ihr besitzt Geheimsender. Einstein, na und? Möbius, ihr benachrichtigt eure Auftraggeber. Ihr hättet euch geirrt, ich sei wirklich verrückt. Einstein, dann sitzen wir hier lebenslänglich. Gescheiterten Spionen kräht kein Hahn mehr nach. Möbius, meine einzige Chance, doch noch unentdeckt zu bleiben. Nur im Irrenhaus sind wir noch frei. Nur im Irrenhaus dürfen wir noch denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff. Newton, wir sind doch schließlich nicht verrückt. Möbius, aber Mörder. Sie starren ihn verblüfft an. Newton, ich protestiere. Einstein, das hätten Sie nicht sagen dürfen, Möbius. Möbius, wer tötet, ist ein Mörder und wir haben getötet. Jeder von uns hatte einen Auftrag, der ihn in dieser Anstalt führte. Jeder von uns tötete seine Krankenschwester für einen bestimmten Zweck. Ihr, um eure geheime Mission nicht zu gefährden, ich, weil Schwester Monika an mich glaubte. Sie hielt mich für ein verkanntes Genie. Sie begriff nicht, dass es heute die Pflicht eines Genies ist, verkannt zu bleiben. Töten ist etwas Schreckliches. Ich habe getötet, damit nicht ein noch schrecklicheres Morden anhebe. Nun seid ihr gekommen. Euch kann ich nicht beseitigen. Aber vielleicht überzeugen? Sollen unsere Morde sinnlos werden? Entweder haben wir geopfert oder gemordet. Entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die Welt wird eines. Entweder löschen wir uns im Gedächtnis der Menschen aus oder die Menschheit erlischt.